Wir haben vor ungefähr 2,5 Jahren als Gemeinde ja eine Umfrage gemacht, haben uns unsere Altersstruktur angeguckt. Und eine der Dinge, über die ich immer total gern rede, ist, dass wir festgestellt haben, dass wir eine Alterslücke haben hier bei uns in der Gemeinde. Besonders so in dieser Größe zwischen 30 bis 40 Jahre, dass da uns Menschen, junge Familien fehlen, und ich finde es immer toll zu sehen, wie es immer mehr Kinder werden, die bei uns in den Kindergottesdiensten sind, wieder mehr Familien, die hier sind. Das ist für mich eine echte Gebetserhörung, und deshalb macht es total Spaß, auch zuzugucken, wie alle so in ihre Kindergottesdienste entfleuchen. Wir sind gerade mitten in der Predigtserie oder eigentlich schon am Ende über Wenn Geld sprechen könnte. Und wir reden drüber, was würde Geld uns sagen, wenn es zu uns sprechen könnte. Und erstaunlicherweise völliger Zufall ist, dass das immer ziemlich zu dem korrespondiert, was Jesus über Geld sagt. Also natürlich ist es kein Zufall, aber das wisst ihr ja. Und wenn Geld sprechen könnte, wäre eine der Sachen, die es uns auf jeden Fall sagen würde, wie du mit mir umgehst, das zeigt, was wirklich wichtig ist. Es gibt diesen Spruch, dass wenn ich wissen will, was mir wichtig ist, muss ich auf zwei Sachen gucken, auf meinen Terminkalender und auf meinen Kontoauszug. Dafür, wo ich mein Geld und meine Zeit investiere, das ist mir wirklich wichtig. Nicht das, worüber ich rede, nicht das, was ich sage, sondern die Dinge, wo nachher der Output ist, da sehe ich dann, okay, da priorisiere ich wirklich, da lege ich Zeit und Herz rein. Jesus drückt es ein bisschen anders aus. Jesus sagt in der Bergpredigt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und nochmal, um diesen Punkt nochmal zu machen. Hey, wir reden hier nicht über Finanzen, weil Finanzen ein wichtiges Thema sind, weil Finanzen was ist, wo wir dringend auch in der Gemeinde mal drüber sprechen sollten, sondern wir reden hier über Finanzen, weil Finanzen so ein Punkt ist, wo ganz arg es an unser Herz geht, an unsere Herzenshaltung, an unser Innerstes, an das, wo wir spüren, jetzt wird's ernst. Ich habe meinen Prediger gehört, der sagt, das Letzte, was sich bei einem Christ bekehrt, ist immer der Geldbeutel. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr das merkt. Manchmal gibt's so Situationen, da haben wir uns schon längst bekehrt. Wir stehen schon im Lobpreis mit erhobenen Händen und sagen, Herr, mein ganzes Herz gehört dir. Aber wenn es an meinen Geldbeutel geht, da entscheide ich selber. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir anfangen, unsere Herzenshaltung in diesem Thema zu überprüfen. Und wenn du merkst, dass bei dir schon was aufsteht, wenn nur der Pastor mal Finanzen sagt, dann ist vielleicht genau der richtige Punkt, mal drüber nachzudenken, warum ist das so? Warum kommt da was in dir hoch? Was für Erfahrungen hast du damit? Was für Themen spricht das in dir an? Wo klickt das oder triggert das was in dir an? Wir haben letzte Woche die Predigt von Markus Wandres, einem guten Freund von mir aus Göppingen, gehört. Und er hat drüber gesprochen, dass Geld uns sagen würde, ich bin ein guter Diener, aber ein ganz schlechter Herrscher. Und wir merken, dass dieses Thema Finanzen oft unser Leben bestimmen darf, oft unser Leben wirklich ja in ganz vielen Punkten einengen darf, uns Sorgen machen darf. Ich habe in der ersten Predigt diesen kleinen Test mit euch gemacht, so überlegt mal, wie ihr leben würdet, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, merkt man, an wie vielen Stellen Geld und Finanzen doch unser Leben beherrschen. Und wir müssen immer wieder lernen, diese Herrschaft über unserem Leben zu brechen. Und diese Herrschaft über unserem Leben, dass es nicht der erste Punkt ist. Dass es nicht der erste Punkt ist, der mich bestimmen darf, dass mich umtreiben darf, dass meine Sorgen, meine Nöte, meine Zeit immer komplett als an der ersten Stelle in Beschlag nehmen darf. Ich möchte euch heute am Anfang eine Geschichte über einen Mann erzählen. Dieser Mann hieß Chuck Finney, und so sieht er aus. Der Mann, der hatte ein Problem. Der hatte das Problem, dass er nämlich mit 40, 45 Jahren durch eine Idee plötzlich 8 Milliarden reich war. 8 Milliarden Dollar haben ihm gehört. Dieser Chuck Finney hat diese Idee der Duty-Free-Shops entwickelt. Das fing an mit irgendwelchen Soldaten in Asien, dass er denen Dinge in, entweder auf Militärbasen oder an Flughäfen verkauft hat, auf die es keine Steuern aus dem jeweiligen Land zu zahlen gab. Und diese Idee hat sich durchgesetzt. Also überall, wenn ihr auf Flughäfen kommt, seht ihr diese Duty-Free-Shops. Und das war seine Geschäftsidee. Er hat das irgendwann mit knapp 50 Jahren verkauft an ein Riesenunternehmen, hat 8 Milliarden dafür bekommen und hat angefangen, sich Fragen zu stellen. Wie viel Schuhe kann man sich überhaupt kaufen? Wie viele Anzüge kann man besitzen? Wie viele Yachten? Wie viele Häuser? Und kam irgendwann an den Punkt und gesagt, irgendwie, mich macht das alles nicht glücklich. Und er hat sich ein Lebensmotto gesetzt und dieses Lebensmotto hieß auf Englisch Giving while living. Also vererbst nicht erst, wenn du tot bist, sondern guck jetzt schon, dass das Ding unter die Leute kommt. Es hat 20 Jahre gedauert, bis die Öffentlichkeit überhaupt davon erfahren hat. Das heißt, der Kerl hat bis in die 90er Jahre ungefähr 7 Milliarden seines Vermögens verschenkt an verschiedene Stiftungen mit ganz viel Geheimhaltungsklauseln, dass ja nicht die Öffentlichkeit erfährt, wer er ist und was er da macht. Der hat aber sich das Ziel gesteckt, möglichst viel von seinem Geld wegzugeben, weil er gemerkt hat, dass dieses Geben ihn glücklicher macht als das Besitzen. Und das Spannende ist, dieser Mann hat was verstanden, was wir als Christen, glaube ich, immer wieder mal uns bewusst machen müssen. Wir haben vor einem Jahr über das Thema Glück geredet hier in der Skala. Und da war diese Studie, die gezeigt hat, dass Menschen dann glücklicher sind, wenn sie den Betrag jemand schenken, als wenn sie den Betrag geschenkt bekommen. Also wenn wir jemand 50 Euro schenkt, finde ich das ganz nett. Wenn ich mit 50 Euro zum Beispiel einem Kind in Rumänien, das in armen Verhältnissen lebt, helfen kann, gibt mir das mehr, als wenn ich diese 50 Euro bei mir auf dem Konto habe. Dieses Geben ist seliger als Nehmen, ist ein Prinzip, das wir immer wieder lernen dürfen. Und das übrigens auch so ein bisschen dieser Test für uns sein kann, wo hängt denn mein Herz an diesem Geld? Kann ich wirklich aus einem vollen Herzen heraus geben? Und das Interessante über diesen Mann ist, diesen Jacques Finney, dass Leute um ihn rum festgestellt haben, je mehr er gegeben hat, umso glücklicher wurde er, umso zufriedener wurde er. Und das hat einen Effekt gehabt, der sich noch mehr ausgebreitet hat. Also in den letzten 3 Jahren war ja zum Beispiel diese Bill und Melinda Gates Stiftung groß in den Medien. Die beiden, dieser Gründer von Microsoft, der hat angefangen, eine Stiftung zu gründen aufgrund von diesem Chuck Finney, der gesagt hat, hey, ich bring das mal raus. Er hat eine Organisation gegründet, die hieß Giving Pledge. Die hat einfach dazu andere Millionäre, Milliardäre ermutigt, jetzt schon in ihrer Lebenszeit Dinge zu verschenken, Stiftungen zu finden, wo sie sinnhafte Dinge machen können. Und es gibt, wie gesagt, Bill Gates und Warren Buffett, noch so ein Millionär oder Milliardär sogar, die sagen, ich habe angefangen zu spenden wegen diesem Chuck Finney. Der hatte einen Effekt auf diese Menschen und er hat ihnen ja gezeigt, wie man auch in seinem Leben jetzt schon mit Geld sinnvolle Dinge machen kann. Ich mache dich nicht glücklich, mich gut zu investieren macht dich glücklich. Das würde Geld uns, glaube ich, immer wieder sagen. Mich gut zu investieren in Dinge, die sinnvoll sind, die sinngebend sind. Darüber habe ich in der ersten Predigt geredet. Ich glaube, das ist das, wofür wir Geld einsetzen sollten und können. Und nochmal, ich glaube, dass Geld uns nicht sagt, hey, schmeiß mich zum Fenster raus. Das ist, glaube ich, nicht das, was das wäre eine kindische Reaktion, jetzt zu sagen, hey, ja, dann müssen wir halt alles weggeben und dann geht's uns besser. Ich glaube, das funktioniert so auch nicht. Aber immer wieder zu überlegen, wo kontrolliert mich Geld? Wo hat das Geld mein Herz eingeklammert? Wo versucht's mich zu beherrschen? Wo versucht's Einfluss auf mich und meine Entscheidung zu treffen? Und an den Stellen kann ich immer wieder lernen, mein Herz frei zu machen, indem ich sage, nee, ich antworte mit einer Großzügigkeit. Ich antworte mit einem Lebensstil von Großzügigkeit, von Dankbarkeit, von ich gebe was her und ich weiß, das beschenkt mich am meisten. Wir leben in einer Welt von voller Materialismus und das ist jedem von uns klar. Und an jedes Ding und in jedes Stück das wir besitzen, hängt ein Stück von unserem Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal ein neues Auto gekauft habt. Und ich kann euch erzählen, wie es mir als Familienvater damit geht. Die erste Brezel, die über den Sitz geschmiert wird, das erste Trinkerle, das auf dem Boden ausläuft, der erste Ranger-Stammtreff, wo Kinder mir ins Auto steigen, die bis hierhin mit Matsch beschmiert sind, das schmerzt so richtig. Kennt ihr das? Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, wo wir an Dinge manchmal, indem wir es besitzen, ein Stück von unserem Herz reinhängen. Das neue Haus, das neue Handy, der neue Fernseher. Es gibt manche Dinge, da steckt immer ein Stück von unserem Herz drin. Und dieser Fluch des Materialismus ist es, dass es nie genug sein kann. Du kaufst dir einen neuen Fernseher und wenn du merkst, was dieser neue Fernseher kann, dann brauchst du dringend auch das Soundsystem dazu. Wenn du das Soundsystem dazu hast, dann überlegst du noch, also mittlerweile haben Fernseher noch Hintergrundbeleuchtungen. Das heißt, man muss die noch richtig arrangieren und dann noch die Lichter dazu. Wenn du den Fernseher, die Soundanlage und die Hintergrundbeleuchtung hast, dann solltest du dringend mal über einen Fernsehsessel nachdenken. Und dann gibt's plötzlich sowas, dass DVDs nicht mehr der neue heiße Scheiß sind, sondern da gibt's plötzlich Blu-ray, da gibt's dann plötzlich irgendwelche weiteren 8K-Auflösungsgedöns und du brauchst immer mehr. Und du musst dir nochmal das nächste kaufen. Und dann brauchst du noch irgendwie einen Fernseher, der auf Sprachsteuerung reagiert und musst nochmal ein Gerät dazu kaufen. Und das Blöde ist, 2 Jahre später ist all das, was du dir da gekauft hast, schon wieder veraltet und du kannst das ganze Spiel wieder von vorne anfangen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir merken, in diesem Fluch des Materialismus, wir sind nie zufrieden. Das Haus ist nie groß genug, der Urlaub ist nie dick genug und lang genug und exklusiv genug. Das Auto ist nicht groß und stark und hat nicht genügend PS und braucht doch noch mal mehr Ledersitze und wir sind in einem Ding, wo wir merken, das ist ein richtiges Hamsterrad für uns. Und wir müssen immer wieder ausbrechen aus diesem Ding. Und manche Leute reagieren drauf, indem sie sich komplett abwenden, sagen, ich werde jetzt alles hinter mir lassen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo diese Regeln gelten und wir können nicht immer alles hinter uns lassen, aber wir können bewusst manche Dinge durchbrechen. In manchen Dingen lernen, dass unser Herz zur Ruhe kommt, dass unser Herz nicht getrieben ist von dem, was braucht's immer mehr, was braucht's immer noch mal und hier noch mal mehr und das muss noch mal neuer sein. Und oh ja, es kommt ja schon wieder das neue Handy raus und meins ist ja jetzt veraltet und ich brauche jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe manchmal das Gefühl, dass da uns manches umtreibt, uns manches versucht, unser Herz gefangen zu nehmen. Und wisst ihr, was das einzige wirksame Mittel gegen Materialismus ist? Das einzig wirksame Mittel gegen Materialismus ist Geben. Großzügigkeit. Immer wieder zu lernen, ich gebe Dinge weg. Ich lasse Dinge los in meinem Leben. Es gibt einen Psychologen, der sagt, das ganze Leben ist ein einziger Loslassprozess. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Also ich als wieder... Tut mir leid, ein Beispiel aus meinem Leben. Ich merke, meine Kinder werden größer, ich muss loslassen. Ich merke, meine Gesundheit habe ich nicht im Griff, ich muss loslassen. Ich merke, das sind Dinge, die ich nicht im Griff habe, die ich nicht, ja, einfach nicht beeinflussen kann, wo es Gottes Gnade ist, wo ich ihn brauche, ich muss loslassen. Und das Gleiche ist, wenn es um Finanzen geht, ich habe es nicht im Griff. Ich schaukel mir manchmal so ein bisschen das vor und sag mir, ja, ich habe doch meinen Finanzplan, ich habe doch hier das und das und ich verdiene so viel und kann mir das und das leisten, ich habe es doch im Griff. Hey, ich glaube, wir haben alle auch über Corona gemerkt, wie schnell solche Sicherheiten verfliegen können, wie schnell solche Sicherheiten auch weg sind. Ich habe gestern, nee, stimmt nicht, am Freitag habe ich mit einem Kollegen geredet, der seit 2,5 Monaten arbeitslos ist, der auf einem richtig hochbezahlten Job war, sich 5-mal beworben hat, jetzt auf 5 verschiedene Stellen, überall in die engere Auswahl kam und an 5 Absagen gescheitert ist. Und hey, wie schnell haben wir es nicht mehr im Griff? Der hat 3 Kinder, der hat ein schöneres und größeres Haus, fährt ein dickeres Auto als ich, aber diese ganzen Sicherheiten bringen doch nichts mehr, wenn plötzlich so ein Job flöten geht. Ich muss immer wieder merken, ich muss loslassen an so verschiedenen Stellen und ich muss es lernen, auch da in eine Großzügigkeit und in einen Lebensstil zu kommen, der gibt. Ich möchte eine These aufstellen, dass es Gott in unserem ganzen Handeln weniger um deinen Lebensstandard geht, sondern eher darum geht, welchen Lebensstandard hast du. Wir haben ja manchmal das Gefühl, wir müssen unseren Lebensstandard erhalten. Wir müssen alles investieren an finanziellen Möglichkeiten, an dem, was wir haben, um unseren Lebensstandard so hoch wie möglich zu halten. Aber ich glaube, dass Gott gar nicht so arg ein Interesse an unserem Lebensstandard hat, sondern dass Gott ein Interesse dran hat, ja, wo ist unser Lebensstandard? Wo ist dieser Standard, wie unser Herz es leicht fällt, auch Dinge loszulassen, Dinge auch sich von Dingen nicht beherrschen zu lassen, das Geld uns dient, dass wir Sinnvolles damit anstellen, anstatt das Geld uns beherrschen darf. Ich möchte uns nochmal eine Geschichte aufgreifen, die der Markus letzte Woche schon erzählt hat. Das ist die Geschichte aus Matthäus 25 von den Talenten. Ich überschreibe es euch oder ich tue es euch kurz ein bisschen erzählen und will dann an zwei, drei Stellen mit euch genauer hingucken. Die Geschichte erzählt Jesus und Jesus sagt, es gab einen Grundbesitzer, der hat drei Verwalter eingesetzt. Und dieser Grundbesitzer musste eine längere Reise antreten, war echt lange Zeit weg und sagt, ich gebe euch drei Verwaltern meinen Besitz. Ich gebe euch dem einen 5 Talente, dem anderen 2 und dem dritten 1 Talent. Und nochmal, um es klar zu machen, was Jesus da sagt, Jesus drückt schon mal 3 Sachen richtig gut aus. Das erste ist, ich bin der Besitzer, es ist mein Geld und ihr seid nur die Verwalter. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die hatten wir in den letzten 2 Predigten schon immer wieder, aber die muss tief in uns einsickern. Hey, es ist nicht dein Geld und es ist nicht mein Geld, das auf meinem Konto ist, sondern Gott vertraut dir Dinge an und du darfst verwalten. Geld wird noch da sein, wenn du nicht mehr da bist. Aber du da hast einen Zeitraum, wo du zeigen kannst, was ist dein Lebensstandard, was ist deine Herzenshaltung, wie gehst du mit Geld um. Und jetzt kommt Gottes Aufforderung an uns, es gut zu verwalten. Und wir gucken uns mal an, wie diese Verwaltungsgeschichte ausgeht. Ich weiß, 99% von euch kennen es schon und wissen, wie es ausgeht. Aber lasst euch mal nochmal mit reinnehmen und hört mal auf diese Worte, die Jesus das sagt. Der Erste, der 5 Talente bekommen hat, der hat diesen langen Zeitraum, wo der Besitzer weg war, genutzt, um aus diesen 5 Talenten 10 Talente zu machen. Und das war für die damalige Zeit gar nicht so arg besonders. Wir denken so, boah, ja, irgendwie 100% draufgelegt, voll gut, er hat's verdoppelt. Das ist ein Riesending. Das damalige Bankensystem hat ein bisschen anders funktioniert. In dem damaligen Bankensystem gab es zum Beispiel 20% Zinsen, von dem träumen wir heutzutage nur noch. Aber das heißt, wenn der Typ das einfach ein paar Jahre auf die Bank gebracht hätte, hätte der auch das Doppelte rausbekommen. Und wenn dieser Besitzer, wie in der Bibelstelle steht, eine lange Zeit weg war, hätte allein, dass er das Geld zur Bank getragen hätte, schon gelangt, um es zu verdoppeln. Also das war jetzt keine so eine Riesenleistung, wie wir manchmal da hervorheben, sondern das war normal, dass der den Besitz in der Zeit verdoppelt hat. Das hat gepasst soweit. Und der Zweite macht es genauso, der 2 Talente hatte, kommt mit 4 Talenten bei dem Besitzer an und zeigt ihm das. Und der Besitzer in diesem Bild reagiert beides mal gleich. Und wir lesen die Bibelstelle kurz zusammen, was dann der Herr sagt. Der Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber einer der Punkte in diesem ganzen Pastorensein ist, dass ich vor ganz, ganz vielen Jahren mit 18 mit einem Freund zusammen auf einem Missionseinsatz war, der mittlerweile jetzt auch mein Trauzeuge ist. Und wir haben einen Abend gehabt, wo wir eine richtig intensive Gebetszeit hatten. Und wir haben beide Gott gebeten, Gott, red du heute in mein Leben. Red du durch Träume, red du heute Nacht zu uns. Wir wollen wirklich hören, was dein Auftrag für uns ist. Wir wussten beide, dass wir diesen Wunsch haben, Pastor zu werden. Und beide haben damit so ein bisschen gerungen. Ich war gerade noch kurz vorm Abi, er hat schon eine Ausbildung als Schreiner gemacht und wir sind beide in der Nacht ins Bett gegangen und wir hatten beide genau den gleichen Traum, nämlich dass wir beide zu Gott in den Himmel gekommen sind und Gott uns empfangen hat mit diesem "Geh ein, du treuer Knecht, du hast es gut gemacht, ich habe dir Menschen anvertraut und du hast Menschen mitgebracht hier in den Himmel." Und das war sowas, wo Gott zu mir gesprochen hat. Und deshalb berührt mich dieser Vers immer: Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Das wünsche ich mir, dass Gott am Ende meines Lebens das zu mir sagt, wenn ich so durch die Himmelspforte gehe, dass Gott mich empfängt mit diesem: Hey, du tüchtiger und treuer Diener. Und ich kann mich umdrehen und kann sagen: Guck mal, die und die, die habe ich mitgebracht zu dir. Das ist mein Wunsch, was mich umtreibt und was spannenderweise, mein Trauzeuge hatte genau den gleichen Traum in der Nacht und das hat uns beide bestätigt. Er ist Pastor in Dresden, ich bin Pastor hier. Und ich wünsche mir, dass wir diese Treue an den Tag legen und dass Gott irgendwann diese Treue auch belohnen darf und kann. Wir schauen uns an, was passiert mit dem, der ein Talent bekommen hat. Dieser Mann, der redet am Anfang gar nicht über Geld. Der geht vor diesen Grundbesitzer. Und das Erste, was er sagt, ist nicht, dass er erzählt, was mit dem Geld passiert ist. Und wir können ja jetzt denken, sagen, guck mal, hat nicht geklappt, ich habe hier dieses eine Talent, ich habe es vergraben und genau das eine gebe ich dir jetzt auch wieder zurück. Er sagt was anderes. Lasst uns auf diesen Bibeltext gucken. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nichts gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Siehe doch, hier hast du dein Geld zurück. Der Mann antwortet ihm nicht über dieses eine Talent. Der antwortet dem Grundbesitzer nicht am Anfang: Guck mal, das habe ich mit deinem Geld gemacht. Sondern was als allererstes rauskommt bei diesem Mann, ist sein Bild über diesen Grundbesitzer. Und übertragen auf uns, das Erste, was dieser Mann hat, er hat ein ganz falsches Gottesbild. Er hat dieses Gottesbild, dass Gott ein harter, strafender Gott ist, vor dem er Angst haben muss. Er zeigt seine Herzenshaltung diesem Gott, diesem Grundbesitzer gegenüber. Und wir merken, dieser Mann hat nicht diese Haltung von: Ich bin beschenkt und ich kann weitergeben, ich kann investieren. Im Gegenteil, der hat noch diese Haltung: Du bist ein harter Mann und ich weiß nicht, ob du mich nicht bestrafst. Wir hatten am Freitagmorgen auf der MOVE, auf der Leiterkonferenz, einen Impuls, wo einer der Pastoren gesagt hat, dass Gott manchmal allein schon das Versuchen belohnt. Allein, dass ich einen Glaubensschritt gehe, allein, dass ich schon mal bereit bin zu investieren, allein, dass ich schon mal bereit bin, überhaupt einen Schritt zu gehen, belohnt Gott manchmal. Und er belohnt nicht das Ergebnis, alles, was nur erfolgreich war, alles, was nur funktioniert hat, belohnt Gott. Nee, das stimmt nicht. Gott lohnt diese Herzenshaltung von: Herr, ich bin bereit, dir zu vertrauen und ich gehe den Schritt. Und wenn es nachher bedeutet, dass ich all dieses Talente, all dieses Geld, das Gott mir anvertraut hat, wenn das alles den Bach runtergeht, aber ich habe es probiert, weil ich der Überzeugung war, dass ich einen großen Gott habe, der mir hilft, dann belohnt es Gott. Gott ging es nicht um dieses eine Talent. Wir wissen, dass Gott alles Geld dieser Welt gehört. Gott geht es nicht um das bisschen Geld, das du besitzt und ob du jetzt 10 oder 20 Euro von diesem Geld gibst. Gott geht es darum, um diese Haltung, die du ihm gegenüber hast. Bist du der Meinung, dass du da einen strafenden Gott hast, vor dem du Angst haben musst? Oder bist du jemand, der beschenkt ist in seinem Leben, der so viel Gnade erlebt hat, der so viel Gutes bekommen hat, dass er weiß, ich darf mit einem frohen Herzen, darf ich ausprobieren, darf ich investieren, darf ich es probieren mit dem, was Gott mir gegeben hat, kann ich irgendwie einsetzen und vielleicht scheitere ich manchmal, vielleicht habe ich manchmal Erfolg, aber Gott belohnt überhaupt mal dieses Herz von: Ich traue mich, das einzusetzen, was du mir gegeben hast, Herr. Ich glaube, dass wir manchmal ein bisschen mehr auf unseren Glaubensmut achten sollten und ein paar Schritte über das hinausgehen sollten, was unser Verstand uns sagt. Zu was kommt diese Angst des Verwalters vor dem Besitzer? Es führt dazu, dass Gott ihm richtig harte Worte sagen muss oder dieser Grundbesitzer im Bild. Wir lesen das zusammen, wie dieser Grundbesitzer antwortet. Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammel, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Ich habe mir immer gedacht, wie unfair, wie böse, wie hinterhältig, jemand aus einer Angst heraus dann zu bestrafen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich merke, wie ein falsches Gottesbild, eine Angst vor Gott mich dazu bringt, dass ich so weit wegkomme von seinen Werten, von seinem Reich und mein Geld, meine Finanzen, all das, was Gott mir geschenkt hat, für ihn zu investieren, für ihn einzusetzen. Ich weiß nicht, was mit dir das macht, aber ich möchte am Ende meines Lebens anders vor meinem Schöpfer stehen. Ich möchte diese Frage, was hast du mit dem getan, was ich dir anvertraut habe, anders umgehen können. Ich möchte aus einer Haltung von, Herr, du hast mich beschenkt und ich habe mein Bestes gegeben, um das, was du mir geschenkt hast, um das einzusetzen, um Sinnvolles damit anzustellen. Und die Frage ist, was sinnvoll ist in deinem Leben? Ich glaube, da fängt es an, dass unsere Herzenshaltung dann plötzlich rauskommt und deutlich wird. Warum ist Gott so arg daran interessiert, wie wir mit Geld umgehen? Ich glaube, er ist so arg daran interessiert, weil sich so deutlich darin unsere Prioritäten unseres Lebens zeigen. Unsere Herzenshaltung wird klar. Und ich merke immer wieder, wenn Leute mit Geld geizig sind, sind sie auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen geizig, weil es oft aus einem falschen Gottesbild heraus, von einem ängstlichen Haltung heraus vor Gott passiert. Und wenn Leute großzügig sind, dann und mit Finanzen großzügig sind, dann merke ich, diese Leute sind oft mit allen anderen Dingen auch großzügig. Mit ihrem Leben, mit ihrem Haus, mit ihrem Lebensstil, der sich verschenkt, der ein gebender Lebensstil ist, ein Herz, das offen ist, auch die Not der anderen Menschen um mich herum zu sehen und unser Geld für sie zu investieren. Ich glaube, diese Herzenshaltung wird beim Geld so arg klar. Und warum ist das so? Weil Geld was ist, was normalerweise niemand sieht. Ich glaube, das ist was, was ganz verborgen ist in unserer Kultur. Niemand redet über das, was ich bekomme, was ich einnehme, was ich kriege, was ich auf meinem Konto habe. Und ich glaube, je verborgener Dinge sind, umso klarer zeigt sich darin eine Herzenshaltung. Umso mehr das im Hintergrund spielt, wenn ich ein Problem mit Jähzorn habe und jedes Mal hier sonntags im Gottesdienst ausraste und Leute anschreie, das wird ziemlich schnell deutlich. Wenn ich geizig bin, merken das die Leute erst über den ganz langen Weg nicht. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir über diese Themen reden, weil es was sind, was in unserem Herzen was bewegen kann und in unserem Herzen aber auch uns davon abhalten kann, in sein Reich uns wirklich einzubringen. Je unsichtbarer die Handlung, umso sichtbarer die Haltung. Das ist ein Satz, der mir in der Predigtvorbereitung immer wieder vor Augen kam. Wenig Leute sehen, wie ich mein Geld einsetze. Aber umso klarer wird da drin meine Haltung, die ich gegenüber Gott und gegenüber den Finanzen habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei dir schon was anspricht oder ob du auf eine innere Distanz gehst, zu sagen, hey, über mein Bankkonto rede ich nicht im Gottesdienst und nicht in der Kirche. Ich möchte trotzdem am Ende nochmal so 2, 3 Tipps mitgeben, zu sagen, hey, das hat uns geholfen, ja, diese Herrschaft des Geldes über unserem Leben zu brechen. Das hat uns geholfen, Dinge auch auf die Reihe zu kriegen, auch finanziell gut dazustehen. Ich habe vor einer Weile so eine Studie gelesen, was macht Menschen Sorgen? Und eine der größten Sorgen in unserer Gesellschaft neben Gesundheit ist, dass wir in die Armut abrutschen, dass wir uns unser Lebensstil nicht mehr leisten können, dass wir Probleme haben mit dem, was wir bisher hatten und dass Zeiten kommen, wo wir finanziell mit weniger klarkommen müssen. Und ich glaube, dass diese Not auch keine unberechtigte ist. Dass wir immer wieder auch sehen werden, wie Menschen mit den Krediten, die sie haben, mit den Dingen, die sie sich geleistet haben, so nicht mehr klarkommen werden. Wenn wir in wirtschaftlich schwierigere Zeiten gehen, wir hatten jetzt eine ganz, ganz lange Phase, wo es immer um Wachstum ging, wo es immer voranging, wo es sich immer positiv entwickelt hat. Und wir kommen zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in eine Rezession rein, in Punkte rein, wo es vielleicht wieder weniger Arbeitsplätze geben wird, wo die Löhne nicht so schnell steigen wie die Lebensunterhaltskosten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen auch über dieses Thema Finanzen, dass wir damit klug umgehen, dass wir damit auch einen guten Umgang haben, wo wir auch Menschen helfen können. Wir haben vor einem Jahr darüber geredet, wo wir uns als Scala auch sehen, dass wir sozialdiakonisch helfen. Und eine der Ideen, die da im Raum stand, war auch sowas wie Schuldnerberatung. Und ich habe Kontakt aufgenommen mit einer Frau, die ich kenne, die in einem anderen Ort Schuldnerberatung macht. Und sie sagt, sie haben im letzten Jahr das Thema, dass wenn Leute kommen, dass sie die Leute ein Dreivierteljahr einfach später erst einen Termin geben können, weil sie so überfordert sind in dieser Schuldnerberatung. Und ich glaube, dieser Umgang mit Geld wird nochmal verstärkt ein Thema, was Menschen in unserer Gesellschaft beschäftigt, wo sie eine Not haben und wo es gut ist, wenn wir als Christen nicht sagen, ja, Geld, das ist vom Teufel, da gehen wir nicht mit um, sondern wo wir Menschen helfen können, auch in eine finanzielle Gesundung reinzukommen und wo wir Antworten haben als Christen. Deshalb erlaubt es mir nochmal 3-4 Minuten, dass ich noch ein bisschen über Geld ganz allgemein rede. Ein Ding, was uns geholfen hat bei unseren Finanzen ist, ich habe es mal überschrieben, geh vor deinem Geld und nicht deinem Geld hinterher. Markus hat es letzte Woche gesagt, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Und ich glaube, ich merke immer wieder, es braucht es, dass wir unserem Geld vorangehen, dass wir einen Plan machen. Wir haben immer wieder Phasen, wo es bei uns eng war mit den Finanzen. Ein weiteres Kind kam dazu, neue Investitionen waren notwendig, am Haus musste was gemacht werden. Und was uns hilft, ist wirklich einen Plan zu machen. Ich glaube, dieses in den Tag rein leben und dann merkt man halt, irgendwann ist das Konto im Minus, das funktioniert so nicht. Sondern ich glaube, dass Gott, wenn wir ihm gut zuhören, uns auch sagt, hey, seid kluge Verwalter. Seid Menschen, die sich einen Plan machen, die gucken, wo geht euer Geld hin. Und ich weiß nicht, wie exakt euer Haushaltsplan ist. Ich kenne hier Leute, die haben höchst ausgeklügelte Excel-Listen über ihren Haushalt und ihre Haushaltsausgaben und das wird minutiös erfasst. So gut sind wir nicht. Wir merken bloß immer wieder, dass es ab und zu Zeiten gibt, wo wir mal aufschreiben müssen, wo geht unser Geld hin. Und daraus einen Plan zu erstellen, zu sagen, hey, was müssen wir canceln? Wo müssen wir vielleicht mal das Netflix-Abo kündigen? Wo müssen wir mal gucken, dass das Geld da und da nicht hinläuft? Wo haben wir zu hohe Ausgaben in unserem Alltag, die wir uns so eigentlich nicht leisten können? Machen einen Plan. Und ich glaube, das ist was, was total biblisch ist. Wir haben auf der MOVE-Konferenz in einem ganz anderen Kontext hat uns eine Pastorin dazu ermutigt, sagen, hey, mach einen Plan. Schreib dir auf, was du erreichen willst. Schreib dir auf, wo du hin willst. Und ich glaube, das hilft auch, wenn wir das mit unserem Geld immer wieder machen. Immer noch in diesem Gedanke, Geld ist ein Diener und kein Herrscher. Lass dich nicht einfach mitreißen von, ich habe zu wenig Geld, sondern fang an zu planen, was Gott damit tun könnte. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, auch sich zu überlegen, von wie viel Prozent können wir leben? Von wie viel Prozent wollen wir leben? Wenn ihr mal merkt, was können wir mit Geld anfangen? Wir können Geld ausgeben, wir können Geld benutzen, um unsere Schulden zu zahlen, wir können Geld benutzen, um unsere Steuern zu zahlen, wir können Geld benutzen, um zu sparen und wir können Geld spenden und weggeben. Und wenn ihr so diese Fünferliste mal anguckt, dann merkt ihr bald, ganz viel dafür von diesen Sachen sind einfach nur für mich. Ich geb's aus, ich spar's, ich zahle meine Steuern. So, also in ganz vielen Punkten dreht sich Geld einfach nur um mich. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder herausfordert zu sagen, dreh doch mal diese Liste um. Und ein so ein Ding, was wir in unserem Leben haben, ist, wir geben als erstes. Das Alte Testament spricht von der Erstlingsfrucht. Und ich gebe nicht den Rest Gott. Ich gucke nicht, was ist am Ende übrig geblieben und entscheide dann, was will ich davon spenden, sondern ich gebe als erstes. Wir haben für uns schon Anfang unserer Ehe beschlossen, der Zehnte, das ist für uns ein gesetztes Ding, den geben wir. Und da diskutieren wir nicht vorher, können wir es uns leisten oder nicht. Wir geben 10% unseres Einkommens. Ihr dürft selber entscheiden, ob das für euch wieder 10% ist oder nicht. Aber wir geben den und dann kommt ein zweiter Part. Wenn die 10% weg sind, dann überlegen wir, wie viel müssen wir gerade sparen? Wie viel brauchen wir gerade auf der Seite, um uns die nächste Terrasse, was auch immer ihr gerade renoviert, leisten zu können? Wie viel Prozent? Und wir legen fest, okay, wir schaffen es, von diesen 75% zu leben. Und dann gestalten wir unseren Lebensstandard so, dass wir mit diesen 75% auch klarkommen. Ihr werdet merken, das ist nochmal ein echter Shift in eurem Kopf. Ich merke, dass viele Leute eher andersrum denken, sagen, hey, ich zahle erstmal mein Haus ab, dann kaufe ich Kleider für meine Kinder, dann gucke ich, was ich mir gönnen will, wie viel Urlaube es sein müssen dieses Jahr, welches Auto ich haben will. Und wenn am Ende was übrig ist, dann gebe ich es für Gott. Gott fordert uns mit diesem Zehnten heraus, dieses System umzudrehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder überlegen, von wie viel Prozent wollen wir leben. Und nicht uns drauf treiben lassen, so nach dem Motto, was am Ende übrig ist, das gebe ich. Dieser Zehnte, zu dem will ich zwei Sätze sagen. Gott fordert uns heraus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und wenn das stimmt und wenn unser Geldbeutel sich auch bekehren soll, dann heißt trachtet zuerst, dass ich zuerst was ins Reich Gottes gebe. Und danach werden mir andere Dinge folgen, werden andere Dinge passieren. Wir haben zwei alttestamentliche Stellen, die uns richtig deutlich dazu auffordern. Ich lese euch aus Sprüche 3, Vers 9 und 10 vor. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und gib ihm das Beste vom Ertrag deiner Ernte. So füllen sich deine Scheunen mit Getreide und deine Fässer laufen über von Wein. Das spricht mich als Weinstädter total an. Malachi 3, 10. Bring den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels über euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Ihr merkt, beides sind alttestamentliche Stellen. Und ja, der Zehnte ist ein alttestamentliches Konstrukt, wo es erstmal um den Tempel ging. Aber ich glaube, dass uns dieser Zehnte immer noch ein guter Charaktertest für das sein kann, wie weit hängt unser Geld an uns, wie weit hängt mein Herz an dem Geld und wie weit kann ich es auch loslassen. Und ich glaube, dass wenn wir damit argumentieren, und das Argument habe ich schon ein paar Mal gehört, das ist alttestamentlich, deshalb gilt es für uns nimmer. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass manches der alttestamentlichen Regeln und Gesetze für uns nicht mehr gelten. Und ihr kennt alle diese Kindergartendiskussionen, so, ach, der Mann, der sich die Haare schneidet, soll erschlagen werden. Oder, was weiß ich, du sollst das Blut von einem Ochsen nehmen. Und wenn du eine Frau berührst, die gerade ihre Tage hat, dann soll das und das passieren. Also, es stimmt, viele, viele dieser Gesetze gelten nicht mehr für uns, weil es entweder Heiligungsgesetze sind, wo Jesus sagt, hey, du bist geheiligt und gereinigt, du brauchst dieses Gesetz nicht mehr. Oder wo es zum Beispiel Gesetze sind, wo es um den Tempel geht, den es, wie viele von euch wissen, gerade nicht gibt. So. Also wo auch es wenig Sinn macht, sich an Gesetze zu halten, die so nicht mehr da sind. Aber was das Gesetz immer noch sein kann, ist, dass es uns eine ganz gute Richtlinie ist, wo wir unser Herz dran prüfen können. Und wenn ihr merkt, wie Jesus in der Bergpredigt mit dem Gesetz umgeht, nämlich, dass er in ganz vielen Punkten das Ding nochmal verschärft auf unsere Herzenshaltung hin, wo es sagt, hey, wie redet Jesus über Ehebruch? Es ist nicht nur Ehebruch, wenn du mit deiner Nachbarin ins Bett springst, sondern Ehebruch fängt dann an, wenn dein Herz sie begehrt, wenn du anderen Frauen hinterher guckst, wenn du als Frau einem anderen Mann hinterher guckst und denkst, boah, wie wäre das so, wir beide. Nochmal, das Gesetz war ein guter ethischer Ratschlag für uns. Aber was Jesus mit dem Gesetz macht, ist, sagt, hey, ich gehe noch ein Stück tiefer. Ich gehe an die Herzenshaltung dahinter. Und wenn du sagst, hey, diese 10% sind gesetzlich, stimmt, das war Gesetz damals. Aber was macht Jesus? Er sagt, hey, ich will dein Herz dahinter sehen. Und wenn du beschließt, ich kann meine Herzenshaltung auch ganz reinhalten gegenüber Geld und gebe gar nichts, dann behaupte ich von dir, du lügst. Man kann bloß an ganz einfachen Stellen merken, wie ist meine Herzenshaltung zum Geld, nämlich indem ich es weggebe. Und ich immer wieder mich dazu ermutige und meinem Herzen Ruck gebe, das zu geben. Für uns als Familie bedeutet das, und Das ist, wie gesagt, das haben wir beschlossen. Du musst das selber beschließen mit deinem Herrn. Für uns haben wir beschlossen, wir geben 10% in unsere Gemeinde. Hier redet es von dem Haus Gottes. Da, wo ich hingehe, da, wo ich meine geistige Nahrung kriege, da gebe ich 10% hin. Und das Spannende ist, diese 10% sind nicht die Decke und der Höchstbetrag, sondern wenn wir genau hingucken, ist das das Fundament. Und Gott fordert uns immer wieder heraus, über das hinauszugeben. Wir geben 10% in die Gemeinde und wir geben trotzdem noch auch Geld für Missionare, für Dinge, die uns ansprechen, für Dinge, die uns berühren. Ich habe mal einen guten Spruch gelesen und der mich seitdem auch immer wieder umtreibt, dass wir aus einem dankbaren und aus einem zerbrochenen Herzen raus Geld spenden sollten. Was heißt das? Ich gebe Geld dahin, wo ich dankbar bin, dass es das gibt. Ich bin dankbar für unsere Missionare in Uganda und gebe da gern Geld hin. Ich gebe aber auch aus einem zerbrochenen Herzen raus. Wenn es Not gibt, wenn es Situationen gibt, wie als letztes Jahr der Ukraine-Krieg anfing, da habe ich hingespendet, weil mir das mein Herz zerbrochen hat, zu sehen, wie ein Land, das ich kenne, wie Plätze, die ich kenne, wo ich schon gestanden habe und bei Evangelisation dabei war, jetzt plötzlich irgendwelche Panzer fahren und irgendwelche Minen ausgestreut werden und Kinder und Frauen und Unbeteiligte da sterben müssen. Da gebe ich Geld hin, da, wo mein Herz zerbricht und da, wo ich dankbar für bin. Und Gott fordert mich immer wieder heraus, da einen Schritt über meinen Wohlfühlmoment rüber zu machen. Gott fordert uns als Familie immer wieder heraus, wo wir sehen, hey, wir haben so viel auf dem Konto, aber Gott sagt, gib so viel her. Und ich merke, wie immer wieder Gott mein Herz testet, aber ich das auch herausfordere von Gott zu sagen, Herr, test mein Herz, hängt's am Geld, hängt mein Herz an meinem Lebensstandard. Bin ich bereit, Dinge herzugeben? Bin ich bereit, Dinge aufzugeben in meinem Leben? Viele von euch wissen, dass ich, bevor ich hier Pastor wurde, Lehrer war. Und ihr könnt euch vorstellen, als Lehrer verdient man ganz ordentlich in Deutschland. Ich bin hier als Auszubildender für Kindergottesdienst in Range angestellt worden. Ich hatte noch nicht mal ein Pastorengehalt, sondern das war, im BFP heißt das Praktikum viertes Jahr, die Gehaltsklasse, die ich da bekommen habe. Und wir hatten schon 3 Kinder und wir hatten schon eine Familie und wir hatten schon ein Haus und wir hatten schon ein Auto, das Geld kostet. Für uns war das ein echter Schritt, nochmal aufs Wasser zu gehen und Gott zu vertrauen, dass er es tut. Und ich glaube, dass Gott jeden von euch an diese Stellen immer wieder bringt, Gott zu vertrauen. Gott auch über euren Verstand, über das, was ihr sagt. Aber in meinem Finanzplan stand plus 10%. Aber wenn Gott spricht, dann tu es doch und teste ihn, ob er es nicht in dir segnet, ob nicht dieser Gebensstandard höher sein darf als dein Lebensstandard. Ich will schließen mit einer Geschichte über Oskar Schindler. Ich weiß nicht, wer von euch die Verfilmung von Steven Spielberg gesehen hat. Oskar Schindler war ein deutscher Unternehmer, der Fabriken geleitet hat und der während dem Krieg seine Fabriken umgebaut hat zu Munitionsfabriken und der durch einen Zufall mitgekriegt hat, wie mit diesen KZ-Zwangsarbeitern, mit den Juden umgegangen wurde. Und der angefangen hat, während dem Krieg alles dafür zu tun, um möglichst viel Zwangsarbeiter in seine Fabrik zu bekommen. In seiner Fabrik waren Zwangsarbeiter gut genährt, wurden nicht geschlagen, wurden nicht in Konzentrationslager geschickt. Und er hat durch ganz viel Tricksereien, durch ganz viel, ja, auch Betrug, Fälschereien, Bestechung hingekriegt, dass bis zum Ende des Krieges 1100 Juden in seinen Fabriken waren. Und es gibt eine Szene in diesem Film, ganz am Ende, die russische Front rückt immer näher. Ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, die Fabriken waren in Polen. Die russische Front kommt immer näher und er als Deutscher muss fliehen und muss diese 1100 Zwangsarbeiter zurücklassen, weil die jetzt demnächst von dieser Front befreit werden. Und seine jüdischen Zwangsarbeiter haben in Handarbeit ihm einen Ring gebastelt und in diesem Ring steht drin ein Spruch aus der Tora: Wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und Steven Spielberg macht diese letzte Szene ganz dramatisch. Diese 1100 Zwangsarbeiter stehen um ihn rum. Dieser Oskar Schindler mit seiner Familie steht vor dem Mercedes, hat einen Anzug an, hat so eine goldene NS-Nadelabzeichen an der Brust. Und in dem Moment, wo diese Zwangsarbeiter ihm diesen Ring schenken, fängt er an zusammenzubrechen und denkt sich, diese goldene Nadel, vielleicht hätte ich noch ein Leben retten können dafür. Diesen Mercedes, vielleicht hätte ich noch 10 Leben retten können, hätte ich noch 10 mehr Leben denen abschwätzen können, wenn ich diesen Mercedes verkauft hätte. Warum ist mein Leben an diesem Mercedes gehangen? Und es passiert was, ein Mann, der 1100, hat nachher mal nachgezählt, wahrscheinlich waren es eher 1200 Juden gerettet hat, vor der Vergasung im KZ, dieser Mann bricht zusammen, weil er denkt, ich habe über 1 Million investiert, um diese Zwangsarbeiter durch Bestechung und Betrug in meine Firma zu bekommen und ihr Leben zu retten. Aber ich hätte noch mit dieser Nadel vielleicht ein, vielleicht 2 Leben retten können. Ich hätte mit diesem Mercedes noch 10 Leben retten können. Ich habe euch vorher diese Stelle vorgelesen, wo Gott die Verwalter empfängt und sagt, du tüchtiger und treuer Knecht. Ich möchte nicht so enden in meinem Leben. Ich möchte nicht so vor Gott stehen und sagen, hey, mir waren die und die Sachen noch mal wichtiger. Da und da durfte Geld mich bestimmen und nicht dein Reich an erster Stelle stehen. Ich wünsche mir, dass wir immer wieder Momente haben wie dieser Oskar Schindler, dass uns klar wird, was richtig wichtig ist in unserem Leben. Und richtig wichtig ist ganz oft nicht unser Lebensstandard, sondern dass wir das, was wir anvertraut haben, für Gott einsetzen, für sein Reich. Dass wir es einsetzen dafür, dass Gott ja, damit Sinnvolles anstellen darf. Ich weiß nicht, wie sinnstiftend du dein Geld einsetzt, aber mich treibt es immer wieder um, dass ich auch mit meinem Geld und mit meinen Finanzen zeigen will, dass mir Gott wichtig ist, dass sein Reich an erster Stelle kommen soll. Und dass ich das, was ich habe, dafür einsetze, dass Gottes Reich gebaut wird. Ich wünsche mir, dass diese Predigtserie dazu führt, dass ihr über eure Herzenshaltung zu Geld nachdenkt. Ich hoffe, es kam irgendwie rüber. Und ich möchte es nochmal am Ende sagen, es ging mir nicht darum, dass unsere Finanzen in der Skala hier besser werden. Wenn ihr euren Zehnten geben wollt, tut es. Aber tut es nicht wegen mir und wegen dieser Predigt, sondern tut es, weil eure Herzenshaltung zu Gott ein Thema ist, weil Gott Dinge ansprechen darf in deinem Leben. Tut's, weil ihr nach seinem Reich als erstes trachtet. Geht immer wieder mal in ein Glaubensrisiko und vertraut Gott, dass er euch versorgt. Vertraut Gott, dass es sein Geld ist, das ihr investiert und dass er euch doch auch wieder beschenken wird. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und ich möchte gerne noch mit uns beten, bevor wir dann in die Lobpreiszeit gehen. Herr Jesus, du siehst unser Herz und du kennst diese Flecken in uns, ja, wo wir immer noch der Meinung sind, ja, wenn wir hier was hergeben, dann geht's uns nicht gut oder dann wirst du uns nicht versorgen. Du kennst diese Flecken in uns, wo wir Angst haben vor einem Gott, der uns bestraft, wo wir nicht an diesen großzügigen und sich verschenkenden Gott glauben. Herr, du kennst diese Flecken in uns, wo unser Vertrauen zu dir gebrochen ist, durch Erfahrungen, durch Themen, die wir vielleicht in der Vergangenheit hatten. Und Herr, wir möchten dir trotzdem unser Herz wieder neu hinlegen. Herr, ich wünsche mir, dass du unser Herz erreichen darfst und dass du uns immer wieder Punkte schenkst, wo wir merken, wir können dir vertrauen, auch mit unseren Finanzen. Du bist unser Versorger. Du bist derjenige, der uns beschenkt. Du bist derjenige, der uns auch ja immer wieder das gibt, was wir brauchen. Und Herr, da wo wir merken, dass unser Herz hängt am Geld, an unserem Lebensstandard, Herr, da wünsche ich mir, dass du uns herausforderst, dass du uns herausforderst zum Geben, dass du uns herausforderst zu einem dankbaren und verschenkenden Lebensstil und dass wir immer wieder auch gute Erfahrungen machen, dass wir spüren, ja, wenn du uns herausforderst, dann segnest du auch. Und Herr, ich bitte dich für uns, dass wir am Ende vor dir herstehen und sagen können, guck mal, wir haben das vermehrt, was du uns anvertraut hast. Wir haben es investiert in dein Reich und wir haben dein Reich gebaut mit dem, was du uns gegeben hast in unserem Leben, an Geld, an Zeit und was auch immer, Herr. Herr, wir wünschen uns wirklich von Herzen, dass dein Reich kommt und dass dein Reich sich ausbreitet in uns, um uns, in unserer Nachbarschaft, in unserem Leben, Herr. Komm, Heiliger Geist, und hilf uns, dass wir das auch mit unseren Finanzen leben können. Jesus, so wollen wir jetzt dich in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen uns in der Lobpreiszeit öffnen, dass du sprechen darfst, dass du dich offenbaren darfst, dass du dich zeigen darfst. Jesus, leg du deinen Finger an die Stellen, wo unser Herz noch dunkel ist. Mach du uns Mut. Zeig du dich uns als treuer, als verschenkender Gott, als guter Versorger. Herr, wir wollen dich erleben jetzt, wenn wir Lieder zu dir singen. Wir wollen diese Nähe zu dir genießen. Heiliger Geist, sprich du jetzt ganz persönlich zu jedem Einzelnen hier im Raum, wenn wir die nächsten drei Lieder zusammen singen. Amen.